Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute mit einer echten Podcast-Premiere. Und zwar darf ich nicht nur einen Gast begrüßen, sondern sogar zwei. Ich begrüße Nasrin Scheik, die als Head of Marketing und Managing Director bei der Commerzbank für die drei Marken Commerzbank, Comdirect und Finanzheldin verantwortlich ist. Und zudem begrüße ich Verena Geisbichler, die wiederum bei Nasrin im Bereich für das Team Digital Marketing verantwortlich ist. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, das euch wahrscheinlich alle da draußen umtreibt. Und zwar, wie arbeite ich eigentlich möglichst effizient innerhalb von Teams oder auch über Teams hinweg effizient zusammen? In Projektstrukturen oder auch organisatorisch? Wir klären zum Beispiel darüber auf, was ist eigentlich die Supermatrix, was steht insbesondere die Commerzbank dahinter? Und wir werden das Thema auch ganz konkret veranschaulichen anhand einer aktuellen Full-Funnel-Kampagne der Comdirect. Hört sich das spannend an? Ich denke schon. Von daher gehen wir rein ins Gespräch. Ich freue mich drauf. Jetzt geht's los.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Wie schon gerade angekündigt, heute mit einer echten Premiere. Ich habe heute nämlich nicht nur einen Gast, sondern darf zwei Gäste begrüßen, und zwar die liebe Nasrin und die liebe Verena. Bevor wir ins Gespräch gehen, stellt euch doch netterweise einmal ganz kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr?
Sehr gerne. Hallo Daniel, wunderbar, dass du uns heute bei dir hast und vielen Dank auch, dass du dich auf das Experiment zu dritt eingelassen hast. Ich bin Nasrin Scheik, ich leite das Marketing der Commerzbank. Wir haben drei wunderbare Marken, neben der Commerzbank noch die Comdirect und die Finanzheldinnen, haben ein großes Team an zwei Standorten in Quickborn und in Frankfurt und ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr, bin seit 5 Jahren im Marketing der Commerzbank und habe aber meine Historie im Bereich Corporate Communications. Das heißt, ich bin meinen Karriereweg der Kommunikation treu geblieben, habe aber hin und wieder die Zielgruppe gewechselt.
Dann schließe ich mich mal direkt an. Hallo, ich bin die Verena. Ich freue mich auch sehr, dass das heute geklappt hat, Daniel. Und zwar bin ich Head of Digital Marketing, eben für die beiden Brands Comdirect und Commerzbank. Und wir haben uns aufgeteilt nach Offsite- und Onsite-Bereich. Offsite sind die Traffic-zuführenden Kanäle, da komplett von den KPIs gesteuert, die man sich vorstellen kann, vom Upper bis zum Lower Funnel. Und Onsite tatsächlich die Website und die SEO-Optimierung auf Commerzbank-Seite.
Das ist ja jede Menge. Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Und ich wollte vorhin übrigens noch sagen, Ladies first. aber das müsst ihr jetzt unter euch heute ausmachen, wer Ladies first ist. Spaß beiseite. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich freue mich auch auf das Experiment in der Dreierrunde, die ich so in der Konstellation noch nie hatte. Super, dass ihr da seid. Und vielleicht können wir mal damit starten. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen über Organisationsformen sprechen, wie ihr strukturiert seid, wie man so ein großes Marketing-Team auch steuert. Vielleicht Nasrin, direkte Frage einmal an dich, da du ja in der Gesamtverantwortung bist. Könntest du netterweise einmal so ein bisschen skizzieren, wie ihr aufgestellt seid? Ja, auch vor dem Hintergrund, dass ihr ja nicht nur eine Marke habt, sondern mehrere Brands bei dir im Team auch und auch bei Verena liegen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Wir sind tatsächlich nicht nach Marken aufgeteilt, also das wäre so ein bisschen das, was auf der Hand liegt, zu sagen, da gibt es ein Team für Comdirect und ein Team für Commerzbank. Ganz im Gegenteil, wir sind nach Disziplinen, nach Marketingdisziplinen aufgeteilt und decken damit den gesamten Wertschöpfungsprozess, den wir im Marketing haben, ab. Also wir haben das Team Marketingstrategie, was vorne die Leitplanken setzt. Wir haben zwei Teams, die sich vorrangig um die Neukundengewinnung und die Marktbearbeitung kümmern. Wir haben zwei Teams, die sich um Bestandskundenaktivitäten kümmern. Und dann im Sinne von Close the Loop noch unser Analytics-Team, die dann am Ende gucken, was kommt in den Maßnahmen bei raus. Und dann haben wir noch ein Team, was sich um Kundenbindung und Loyalisierung kümmert, also dann sozusagen dafür sorgt, dass die Kunden dann auch möglichst lange und zufrieden an Bord bleiben.
Das heißt, mal so ungefähr eine Hausnummer, ich habe mir abgesprochen, jetzt so ungefähr 100 Leute oder über 100 Leute, die dann bei dir...
Genau, wir sind 100 Leute.
Okay. Das ist ja schon mal an sich spannend, weil, also ich kenne sehr viele Organisationen, die ja anders geschnitten sind, also deutlich kleinteiliger und wo auch die Gesamtverantwortung, wie es jetzt bei dir liegt oder bei euch beiden, so nicht vorhanden ist, sondern da gibt es irgendwie eine große CRM-Abteilung, die nennt sich teilweise auch gar nicht CRM, sondern irgendwie anders. Dann gibt es irgendwie so eine Art Digital-Team oder ein Online-Team, wie auch immer, das dann so ein bisschen Performance-Lower-Funnel-Kampagnen macht. Da liegt dann aber auch noch die Webseite und ein paar andere Disziplinen wie Analytics. Und dann ist es ja häufig auch so, dass insbesondere Marketing in Reihenform ja nochmal geteilt ist in Upper-Funnel und Lower-Funnel. Das heißt, es gibt ja häufig auch dann nochmal so die, sag mal, Branding-Abteilung, die dann eher für reine Markenkommunikation verantwortlich ist und die Kollegen, die dann eher so CPO gesteuert oder ROI gesteuert, dann im Lower Funnel dann Kunden und Traffic versuchen auf die Webseite zu führen. War das bei euch schon immer so oder was heißt immer, aber schon seit längerer Zeit so oder ist das auch neu gestaltet worden, dass das sozusagen jetzt unter einem Dach liegt?
Naja, zum Ersten, also wir sind ja ein Unternehmen, das gibt es jetzt seit über 150 Jahren. Das heißt, bei uns sind Strukturen auch in gewisser Form gewachsen. Und gerade in der Weiterentwicklung des Marketings ist so mein Eindruck, kam immer noch etwas Neues oder etwas an mehr dazu. Also ich finde ja auch, das, was wir heute an Kompetenzen haben, hat sich deutlich verändert zu dem, wie wir hier vor 10, 15 Jahren noch Marketing gemacht haben. Und du kannst dich jetzt, glaube ich, jeden Tag damit beschäftigen, sind wir richtig aufgestellt? Vielleicht gibt es das gar nicht, sozusagen das Optimum in der Organisationsstruktur.
Ja, auch meine These, ja.
Weil, und das ist, also ich spreche immer von der Supermatrix, ne? Also wir haben so viele Ebenen, die wir durchdenken und bespielen müssen. Allein wenn ich auf meinen Schreibtisch gucke, wir haben schon eingangs gesagt, wir haben mehrere Marken, wir haben Bestandskunden und Neukunden, wir haben verschiedene Produkte, wir haben Technik dahinter. Also du kannst es in beliebig vielen Schnitten, die ja auf den Tisch liegen. Ich habe mittlerweile gesagt, steck deine Energie nicht mehr so sehr in die Organisationsfrage, sondern steck deine Energie lieber in die Frage, wie wir Zusammenarbeit organisieren, weil, denn das musst du in jeder Organisationsform tun.
Ja. Absolut. Verena, wie schaust du da drauf?
Tatsächlich ähnlich. Vor allem jetzt im Digital Marketing und auch über das Digital Marketing hinaus sind wir ja auch immer mehr mit dem Thema KI beschäftigt, was sicherlich auch andere Konzerne oder Unternehmen beschäftigt. Und da müssen wir uns ja auch immer die Frage stellen, inwieweit gehen wir da rein, inwieweit ändert sich dann unsere Struktur, braucht es neue Positionen, wie zum Beispiel einen Prompt-Engineer oder ähnliches. Und dementsprechend ist es eigentlich sehr fließend von den Verantwortungsbereichen her, übergreifend bei uns im Bereich und wird sich stetig weiterentwickeln und ändern. Also ähnliche Sichtweise.
Und die Frage wäre dann ja auch wieder, wo sitzt der Prompt-Engineer? Ne? Weil also so kann man es ja auch so ein bisschen bei Analytics sehen. Also ich hatte meine Vergangenheit auch die Fragestellung, okay, wo hängt man Analytics auf? Bei SEO übrigens das gleiche Thema. Da gibt es ja nicht neulich mal einen eigenen Podcast sogar zu aufgenommen, wo eigentlich SEO idealerweise verantwortet ist, weil vielleicht verortet ist, sorry, nicht verantwortet, verortet. Vielleicht gibt es auch da kein sozusagen Best Case, sondern so ein bisschen organisationsformabhängig. Und am Ende geht es ja auch da wieder um Zusammenarbeit, wie man idealerweise das Thema SEO vielleicht in die Teams bringt und nicht, wo man jetzt disziplinarisch irgendwie das aufhängt. Ich will trotzdem noch eine Frage stellen, die ja insbesondere auch bei euch mit reinspielt, nämlich das Thema Marken. Habt ihr dann in der Organisation, Nasrin, wie du sie vorhin beschrieben hast, nochmal in den Teams eine Unterteilung nach Marken oder ist sozusagen der, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ja, der Social Media Manager im Zweifel dann für 2 oder 3 Marken sogar verantwortlich? Oder gibt es da doch eine gewisse Unterteilung oder sogar noch eine Führungsebene, die eine Unterteilung widerspiegelt?
Also außerhalb meiner Verantwortung, aber sozusagen in enger Zusammenarbeit, gibt es in der Commerzbank noch das Team Brand and Research, die die Markenführung der Commerzbank verantworten. Und das geht deutlich über das hinaus, was wir in unserem Verantwortungsbereich haben, denn wir sind für eine, also wir sind für die Kunden, für die Privatkunden und kleineren Unternehmerkunden verantwortlich. Und dann gibt es noch ein zweites Marktsegment, was sich um die großen Firmenkunden kümmert. So dass die Brandkollegen sowohl über beide Marktsegmente denken, aber auch über Tochtergesellschaften zum Beispiel. Ja? Also da gibt es noch ein Team, wie gesagt, auch hier enge Zusammenarbeit. Bei der Comdirect haben wir eine Besonderheit, denn hier haben wir sozusagen den gesamten Funnel in unserer Verantwortung. Was wunderbar ist, weil man den wirklich aus einer Hand gesteuert den Funnel gesamthaft bearbeiten kann. Also von der Markenführung über die Kampagnen, übers Performance-Marketing, Bestandskunden rein, bis hin in die Social-Media-Kanäle, ist das schon, ich finde, eine gute Aufstellung.
Und wenn ich dann in ein Team, also zum Beispiel Verenas Team jetzt reinschauen würde, also gibt es dort dann nochmal eine Unterteilung nach Marken oder sind dann im Zweifelsfall die einzelnen Mitarbeiter, Manager dann vielleicht sogar für alle 3 Marken teilweise verantwortlich? Wie seid ihr da aufgestellt?
Genau, also tatsächlich Letzteres. Und das war uns auch besonders wichtig, um einfach alle Synergieeffekte heben zu können. Ja. Na, weil gerade, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Search sich anschaut, unsere Search Ads, wäre das ja super schwierig, wenn die eine Person für Commerzbank arbeitet und zum Teil auf die gleichen Keywords bietet, wie die andere Person, die dann für die Comdirect die Kampagnen strategisch natürlich gemeinsam mit unseren Mediaagenturen aussteuert. Und das hat uns ja dann auch mit dem Zusammenschluss, den offiziellen Zusammenschluss, einige Projekte gebracht, die wir dann auch begleiten durften bezüglich Agenturharmonisierung, weil das natürlich auch nochmal ein Thema war, um da halt wirklich bestmöglich aufgestellt sein zu können, bestmöglich Kosten einzusparen, aber eben auch alle Effizienzen und das gesamte Knowledge bei uns in der Abteilung heben zu können. Und das kannst du halt nur, wenn wir dann eben eine Person haben, die zum Beispiel für, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, Paid Social Media zuständig ist, aber für beide Brands mitdenkt, sich auch mit Meta und Co. austauscht und da eben alle Learnings mit einbringt, eben für beide Brands, auch wenn die Zielgruppen und die Unternehmensziele für die Brands unterschiedlich sind. Genau.
Heißt aber dann ja auch für die Einzelpersonen im Zweifelsfall, dass die Komplexität steigt, weil ich stelle mir immer den einzelnen Mitarbeiter vor, der dann im Zweifel ja auch 2 Produktwelten mitdenken muss, vielleicht 2 unterschiedliche Zielgruppen. Ja, ich kenne jetzt die genauen Nuancen nicht zwischen auch Comdirect Commerzbank, bin zwar selber Comdirect Kunde, aber sozusagen wie ihr die dann jeweils aussteuert. Aber will sagen, man muss ja dann schon 2 Produktgruppen und Marken dann mitdenken und auch die Briefings und so weiter entsprechend mit aufnehmen. Das heißt, es sind mehr Meetings im Zweifelsfall. Ich weiß nicht, wie eure restliche Organisation gespiegelt ist, weil vielleicht gibt es ja dann doch irgendwo im Produktmanagement 2 Teams oder 2 Unterteams, die das separat steuern. Und dann spätestens da hätte man dann ja sozusagen eine höhere Komplexität, die auch ein Stück weit aufgenommen werden muss von den Mitarbeitern.
Also was das Schöne bei uns ja ist, tatsächlich in der Struktur, wir haben ja noch Nasrin hatte die Abteilungen aufgezählt, auch noch eine Abteilung, die uns dabei unterstützt, tatsächlich das Product- und Content-Marketing. Grüße gehen an der Stelle an die lieben Kolleginnen raus und Kollegen, die für uns tatsächlich das Bindeglied zu den Produktbereichen sind. Das heißt, wir können uns halt vollumfänglich auf unsere Online-Marketing-Expertise, Aussteuerungen und Co. fokussieren. Und die Kollegen natürlich auch mit dem Input von uns, was funktioniert am Markt, gerade jetzt bei Vergleicher, Affiliate-Marketing und so weiter, gestalten dann die Produkte aus mit den Produktbereichen. Das heißt, wir sind jetzt nicht quasi end-to-end dafür zuständig, ja, uns Produkte zu besorgen, diese zu optimieren und so weiter und dann auch noch die Kampagnen zu planen und die Aussteuerung vorzunehmen und nachzuhalten, sondern haben da halt enorme Unterstützung aus dem Bereich. Und ja, es macht es komplexer, aber dadurch erhebst du eben dann eben auch die Synergieeffekte, von denen ich eben vorab schon sprach. Und was dann natürlich auch alles einfacher gemacht hat, war dann eben das Konsolidieren der Agenturen. Und so, dass wir jetzt für die Kanäle jeweils für beide Brands, in dem Sinn Comdirect und Commerzbank, die gleichen Media-Agenturen haben und auch die Finanzheldinnen arbeiten zum Teil mit den gleichen Agenturen. Genau.
Okay, super. Das macht schon mal sehr viel Sinn aus meiner Sicht, dass man das irgendwo konsolidiert. Das heißt, vielleicht da nochmal ganz kurz abschließen und dann würde ich einmal einen Schritt weitergehen. Welche Kanäle habt ihr bei Agenturen und wo habt ihr im Zweifel schon geinhoused? Sofern es überhaupt eine Strategie ist, muss man ja nicht.
Fairerweise muss man sagen, dass wir, also wenn wir jetzt über die Paid-Kanäle sprechen, tatsächlich alle in der operativen Steuerung ausgelagert haben bei Media-Agenturen. Das Affiliate-Marketing ist auch bei einer Agentur ausgelagert, aber jetzt nicht bei einer klassischen Media-Agentur. Wir sind da schon, sage ich jetzt mal, dabei, die Expertise auch von außen da anzunehmen. Eine Agentur, ich komme ja selber aus der Agenturwelt, muss ich auch dazu sagen, ist ja meist, auch wenn wir ein großer Kunde sind, also ein großer Advertiser sind, sehr nah dran an Trends, an Dienstleistern, nimmt sich da auch viel Zeit raus für das Thema Innovation und eben halt grundsätzlich den Markt zu sichten. Mal jetzt ganz unabhängig von AI und Co., ne, die natürlich, also ja, Rabatte bei Vermarktern und Co., die natürlich da auch nochmal eine Rolle spielen. Und da sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass wir da die operative Unterstützung haben und wir uns halt dann vollumfänglich auf hier Prozessoptimierung, strategische Ausrichtungen, Visionen, wo wir die Kanäle in 3 bis 5 Jahren sehen, wie wir die Brands positionieren wollen, die Produkte, dass wir uns darauf eben fokussieren können, genau.
Okay. Vielen Dank erstmal soweit. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Überblick, wie ihr aufgestellt seid. Ich würde jetzt gerne nochmal die Aussage von Nasrin aufgreifen. Du meinst vorhin, naja, es gibt wahrscheinlich nicht die perfekte Organisationsform. Und hatte ja auch schon betont, dass es meine These ist. Da sind wir einer Meinung. So, aber jetzt ist die Frage, wie bringt man trotzdem eine so große Organisation bestmöglich zusammen über gute Zusammenarbeit? Und da hast du jetzt schon ein Stichwort genannt, nämlich die Supermatrix. Was ist denn die Supermatrix bei euch?
Ich bin darüber gestolpert, als ich mal versucht habe, also eine Logik aufzumalen, ja. Und ich kann noch nicht irgendwie in 5 Dimensionen zeichnen, aber das hätte ich, glaube ich, gerne. Ne? Deswegen ist es für mich so die Supermatrix. So, und wir haben versucht, für jedes Thema eigentlich eine Perspektive bei uns im Team aufzustellen. Also Verena hat es vorhin schon gesagt, wir haben zum Beispiel für jedes Produktthema einen Key-Accounter und wir haben für jede Zielgruppe einen Key-Accounter und wir haben für jede Marke einen Key-Accounter. Und dann haben wir natürlich noch so Spezialthemen wie, das sind diejenigen, die sich um die technologische Weiterentwicklung vom CRM, von der Offsite-Infrastruktur etc. kümmern, Web-Analytics.
Das heißt, ganz kurz Zwischenfrage, also ja. Key Accounter in eurer Definition ist dann so eine Art Product Owner oder wie würde man das vielleicht?
Genau, das kann man glaube ich so sagen, also derjenige, der die Schnittstelle dann zu den Produktbereichen pflegt und dort dann mit den Kollegen versucht, den besten Marketing-Mix zu finden, wenn wir über Produkt, Preis, Kanäle nachdenken, aber letztlich auch technologische Weiterentwicklung, Conversion Rate Optimierungen, solche Dinge dort mit dem Teams zusammen organisiert.
Okay, das heißt, also wir können es ja vielleicht mal an einem Beispiel festmachen, weiß ich nicht, ein Girokonto bei der Comdirect, da gibt es dann einen PO oder einen Key-Accounter, wie du es genannt hast, für genau dieses Produkt. Woher kommt der oder die Kollegin und wie stufft ihr dann sozusagen das Team außenrum? Also das ist ja dann so eine Art interdisziplinäres Projektteam, so wie du es ja auch gerade schon anskizziert hast. Wie wird es dann gestufft?
Genau, also wir haben ja so crossfunktionale Teams aufgesetzt. Die bestehen aus jemand aus dem Marketing, aus dem Produktbereich, idealerweise auch noch aus dem Vertriebsmanagement und wenn es sich anbietet, auch noch aus dem IT-Team, die dann letztlich gemeinsam den Auftrag haben, den Absatz dieses Produktes zu fördern. Und jeder bringt seine Expertise, seine Kompetenz damit rein.
Wie viele Leute sitzen dann ungefähr in dem Projektteam?
Das Kernteam sind zwischen 2 und 4 Personen und die sich dann je nach Bedarf Expertisen aus anderen Einheiten dazu holen. Zum Beispiel Analytics oder aus Verenas Team, wie organisieren wir die Customer Journey auf der Website zu diesem Produkt. Aber das sind dann eher so anlassbezogene Themen.
Ah, okay. Das heißt, das Core-Team beinhaltet dann gar nicht zwangsläufig jemand aus dem digitalen Marketing jetzt von Verena. Also das ist jetzt nicht zwangsläufig ein Social Media Manager oder ein SEA Manager mit dabei, sondern dann nur punktuell. Aber wie steuert ihr das dann? Weil ich sag mal, am Ende gibt es ja irgendwann eine Kampagne oder vielleicht eine Always-On-Strategie. Mhm. Und dann trifft sich das Core-Team, so stelle ich es mir jetzt gerade mal vor, mit dem Key-Accounter/PO und bespricht, hey, wir müssen hier gerade was machen, weil wir haben gesehen, letzte Woche sind die Zahlen nach unten gegangen. Dann müsste ja spätestens dann vermutlich jemand aus Verenas Team mit einspringen oder über mal die Traffic-zuführenden Kanäle ja auch sprechen. Wie funktioniert dann der Ablauf dort?
Genau. Also was wir nicht machen wollen, ist mal ganz platt gesagt, uns zu Tode zu mieten. Das Problem haben wir ja ab und an, beziehungsweise die Herausforderung.
Das habe ich jeder Großkonzern, aber
genau. Kleine Randnotiz. Nicht nur diese, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, seit Corona grundsätzlich, ne? Videocalls und Co., da ist man ziemlich schnell dann bei einem vollen Tag. Und dementsprechend, also wie Nasrin das eben gerade so schön ausgeführt hat, wird dann eben bei Bedarf, werden die Experten zugezogen. Und wir haben bei uns, dadurch, dass wir halt im Digital Marketing insgesamt 16 Personen sind und eben diese zwei Bereiche, die ich vorab schon kurz abgesteckt hatte mit Onsite und Offsite, ja schon sehr viele Themen am Tisch haben. Du hast ja auch gesagt, sehr komplex, sehr viele Themen in der Abteilung, gibt es bei uns auch nochmal inhaltliche Teamleads tatsächlich, die jetzt nicht unbedingt eine disziplinarische Führungsrolle haben, aber eben den On-Site-Bereich inhaltlich mit ausgestalten und die Mitarbeiter auch inhaltlich anleiten und eben auch das Gleiche bei Off-Site. Und genau die Personen würden dann eben bei so einer Herausforderung, wie du gerade beschrieben hast, im Sinne von, wir müssen den Abverkauf steigern, da mal zugezogen werden zu einem Meeting, ein Brainstorming, sich die Zahlen mal ganz genau im Detail anschauen, wie sieht es da gerade aus, wo wollen wir hin, wie ist das überhaupt erreichbar, wie sind die Conversion Rates bei den jeweiligen Antragsstrecken, was muss passieren, dass die Ziele überhaupt erreichbar sind, weil immer nur oben Geld reinkippen im Funnel heißt ja nicht unbedingt, dass unten dann auch wirklich die Conversion rauskommt, die man gern hätte, und dementsprechend würden dann eben Empfehlungen abgeleitet werden. Ja. Und das Gleiche natürlich auch nochmal aus On-Site-Sicht, ne? Weil auch die Zielseiten, die komplette User-Journey eigentlich ja auch nochmal ein großer Treiber ist, gerade auch für Direct-Traffic, SEO-Traffic und so weiter. Ja. Okay.
Woher kommen denn die Key-Accounter? Also wie werden die sozusagen nominiert oder ich weiß nicht, wie der Auswahlprozess, also sind es Generalisten, kommen die aus eurem Produktteam oder vielleicht auch mal aus deinem Team, Verena, also sozusagen, wie nominiert ihr die Key Account Manager?
Also aus der Marketing-Perspektive gesprochen sind das Generalisten, die eigentlich eher im Sinne eines Projektmanagers, also von jeder Marketing-Disziplin einige Einblicke haben und ungefähr wissen, wie die Prozesse laufen und dann aber eben ein vertiefteres Produkt-Know-how mitbringen. Also die wissen einfach, wie sieht der Markt zu meinem Produkt aus, was macht der Wettbewerb dazu, welche Kampagnen haben funktioniert, welche Angebotsmodelle haben funktioniert. Also die kennen sich sozusagen in der Vermarktung ihres Produktes sehr gut aus. Ne? Also man ist eher eine generalistischere Funktion.
Aber könnte die Funktion oder Position, wie auch immer, auch jemand aus dem Performance-Marketing beispielsweise übernehmen? Oder handhabt ihr das ganz bewusst so nicht?
grundsätzlich auf jeden Fall. Es gab auch im letzten Jahr tatsächlich einen großen Piloten, sage ich jetzt mal, zum Thema crossfunktionales Team, wo das Kernteam auch noch größer war. Da kamen dann eben auch die Learnings raus, dass es auch fein ist, wenn das Kernteam aus 2 bis 4 Personen besteht. Mhm. Damals war es tatsächlich so, dass das dann schon 5 bis 7 waren und eben auch regelmäßig jemand aus dem Performance-Marketing beziehungsweise insbesondere aus dem On-Site-Team eben bezüglich der Vermarktung auf der Website und bei Bestandskunden grundsätzlich auch in, ja, sage ich jetzt mal, in der Content-Strategie verankern, also die Vermarktung in der Content-Strategie zu verankern. Und dann war eben ein Kollege tatsächlich aus dem Team vollumfänglich Teil für 6 Monate von dem Team und hat das auch sehr federführend, sage ich jetzt mal, mitgesteuert. Mhm. Also grundsätzlich ist das möglich. Wir vermarkten ja die Produkte hier in der Bank. Wir sind zwar alle Marketeers, aber natürlich müssen wir ja wissen, was wir hier verkaufen. Das heißt, wir sind ja auch, sage ich mal, immer sehr aktuell unterwegs mit den Produktkonditionen, sei es beim Girokonto, sei es beim Depot oder was auch immer, um das eben auch bestmöglich ja dann für den Endverbraucher darzustellen, der jetzt ja auch nicht unbedingt ein Banking-Experte ist. Ja. Und dementsprechend sind die Kompetenzen dafür auf jeden Fall da. Andererseits sind wir ja auch Spezialisten, ne, mit einem Spezialisten-Knowledge. Und ich glaube, da muss man dann halt auch nochmal separieren zwischen Generalisten und Spezialisten. Es wäre halt super schade, wenn jemand mit einem extrem tiefen Wissen und jahrelanger Erfahrung im Bereich Suchmaschinenmarketing dann halt eine klassische Projektmanager-Stelle und das nullwertend gemeint annimmt. Genau.
Ja, spannend. Also grundsätzlich eine Anmerkung, ist mir jetzt gerade im Gespräch aufgefallen. Also wir haben vorhin den Begriff der Supermatrix verwendet und jetzt crossfunktionale Zusammenarbeit, wo ihr gerade über den Workshop auch mal ganz kurz gesprochen habt. Also am Ende des Tages sprechen wir über agile Zusammenarbeit. Ja? Das Wording haben wir jetzt noch gar nicht verwendet, aber am Ende ist das ja eigentlich so das Stichwort, agile Zusammenarbeit in einem großen, crossfunktionalen oder interdisziplinären Team. Und ich habe da vor vielen, vielen Jahren ja das Thema auch mal bei einem großen Telekommunikationskonzern mit eingeführt und damals, es war ganz interessant, also da hat man dann auch erstmal die Mitarbeiter grundsätzlich herangeführt über so quasi die graue Theorie, erstmal erklärt, was ist das, wie funktioniert das, wie sind so Teams aufgebaut, welche Zeremonien gibt es auch, ja, was ist quasi ein Sprint-Planning, so klassisch aus der IT-Welt und was ist eine Retro und wie schneiden wir das jetzt eigentlich? Da hat eine Unternehmensberatung auch so ein bisschen unterstützt und da kamen dann auch so Empfehlungen raus wie, naja, so ein sozusagen agiles Team, das wurde dann irgendwie als Squad mal bezeichnet oder als Pod, also gibt es ja wunderbare Bezeichnungen dafür, die man auch nutzen kann. Das sollte aus sowas wie 5 bis 7 Leuten bestehen, da gibt es idealerweise, also jetzt sozusagen aus der Lehre, gibt es einen PO oder Key-Accounter, wie ihr den nennt. Dann gibt es einen Scrum Master, der sozusagen eher so organisatorischer Natur ist und dann Teammitglieder, die idealerweise alle Disziplinen vertreten können. Und was dann damals passiert ist, nachdem sozusagen die Theorie so ein bisschen beherrscht wurde, sind dann die Teams erstmal gebildet worden. Ja, dann hieß es, okay, gut, wir brauchen jetzt ein Team für, keine Ahnung, Weihnachtskampagne. Dann brauchen wir für Produkt A, B, C, D, E noch jeweils ein interdisziplinäres Projektteam oder agiles Team. Und dann nochmal für, weiß ich nicht, irgendwie Bestandskunden, Neukunden und dann noch für das und jenes. So, und dann waren da plötzlich, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber schon irgendwie so 7, 8, 9 Teams. Und dann kam plötzlich die Frage auf, ja, Moment mal, also wenn wir jetzt die alle sozusagen mit Mitarbeitern bestücken wollen, wo dann wirklich die Core-Disziplinen vertreten sind, so viele Leute haben wir gar nicht. Oder müssen dann sozusagen eine Person mehrfach schicken, dann gab es relativ schnell Terminkonflikte. Es kamen auch Fragen auf, ja, Moment mal, ich habe ein Tagesgeschäft, also dein Beispiel war eigentlich sehr gut, Verena, fand ich so dieser SEA-Manager als Spezialist, der muss ja auch mal sich in Google Ads-Account einloggen, also eigentlich ist das ja sein Core-Job und da irgendwie die Kampagnen aufsetzen und steuern. Auf der anderen Seite dann aber sozusagen auch in diesen crossfunktionalen Teams arbeiten, die, was ja auch Zeit und Ressource ein Stück weit wegnimmt. Und das war dann tatsächlich relativ schnell eine Challenge, wie groß sollen diese Teams sein, wie viele Leute sitzen da drin, wie viele Leute kann man überhaupt maximal in solche Teams schicken, also Einzelpersonen. wo dann sehr viel Übung über die Zeit notwendig war, um das so ein bisschen einzuschleifen. Ja, deswegen ganz spannend jetzt auch, wie ihr das geschildert habt, weil ich habe jetzt mal mitgenommen, widersprecht mir bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, aber dass bei euch die Core-Teams ja relativ klein sind erstmal und dann punktuell Leute hinzugezogen werden.
Also ich glaube, das, was du beschreibst, ist so ein bisschen das Idealbild und vielleicht hätten wir das alle gerne so, ja. Aber wie überall, Ressourcen sind knapp. Ja, ja. Und ich hätte gar nicht die Chance, sozusagen jedes Kästchen mit einem Menschen zu besetzen. Ja. Deswegen haben wir das, glaube ich, sehr unakademisch und sehr pragmatisch gemacht. Und fairerweise, bei uns brauchen auch nicht alle Produkte gleich viel Energie. Ja, es gibt einfach Themen, die stehen bei uns im Mittelpunkt und andere Themen sind eher auf Prio 3. Ja, und deswegen, es gibt Ansprechpartner für jedes Thema, es gibt für jedes Thema jemand, der sich kümmert, aber das Team drumherum und die Capabilities, die derjenige nutzt, das ist sehr unterschiedlich.
Mhm. Verena, du hast jetzt ja vorhin mal ganz kurz auch in den Raum geworfen, ihr wollt euch nicht zu Tode mieten. Das ist ja eine Challenge, die, glaube ich, fast jedes Unternehmen hat, dass man irgendwie im Zweifel 8 Stunden im Meeting sitzt und das ja vielleicht tatsächlich nicht immer wertstiftend ist. Habt ihr da irgendwelche Rezepte oder Tipps, wie man das lösen kann?
Einfach mal Nein sagen. Nee, also tatsächlich, wir screenen die jeweiligen Projekte und To-Dos regelmäßig durch. Das Schöne ist, dass wir jetzt ja auch wieder öfter im Büro sind, unsere Teamtage hier im Büro haben, die Wege kürzer sind, um sich wieder abzustimmen, jetzt nach der langen Homeoffice-Zeit und dementsprechend man sowieso grundsätzlich den Kalender durchorganisiert und anders organisiert, als was davor der Fall war. Und da eben dann auch fällt, ja, muss jetzt ein Weekly sein, das können wir dann vielleicht auch alle ein Biweekly draus machen oder ein Monthly draus machen. Also wirklich halt regelmäßig evaluieren. Benötigt das noch, darüber jetzt wirklich im Detail eine Stunde lang irgendwie zu sprechen? Oder kann ich mich da also am Ende des Tages vielleicht auch rausziehen und eben das Core-Team jetzt bei den cross-funktionalen Teams ein bisschen verkleinern? Ja, also ich glaube, es ist immer wieder notwendig, sich die aktuellen Gegebenheiten anzuschauen und dann nachzuevaluieren und nachzuziehen und zu schauen, ob dann jeder Termin tatsächlich notwendig ist oder nicht und da auch ganz hart ins Gericht zu gehen.
Also wir versuchen auch im Führungsteam Termine aufzuteilen. Jeder kann für den Bereich sprechen. Jetzt im Moment gönnen wir uns den Luxus, den Termin zusammen zu machen.
Ja.
Sehr gut, das finde ich schon mal richtig gut. Also meine Erfahrung ist aber, Verena, was du gerade meinst, dieses Nein sagen, einfach mal Nein sagen, dass es den Leuten wahnsinnig schwer fällt. Also wenn man 15 Leute einen Termin einlädt, vorausgesetzt, da ist jetzt keiner krank oder im Urlaub, dann kommen die eigentlich schon alle. Ja? Und wenn man dann aber die Frage stellt, so, ja, also was ist eigentlich sozusagen deine Rolle in dem Termin, dann würden wahrscheinlich viele auch erstmal zusammenzucken. Ist natürlich eine große Verantwortung des Organisators des Termins, da halt natürlich auch Disziplin zu bewahren und nicht die halbe Welt einzuladen. Aber ich glaube, das muss man auch immer wieder auch dran erinnern, dass ein guter Termin nicht aus vielen Leuten besteht. Und vor allem halt auch so Basics wie eine Agenda, ja, dass man sagt, okay, über was sprechen wir einfach? Also selbst, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass es immer wunderbar funktioniert hätte, ganz im Gegenteil, aber in meiner Erfahrung jetzt im Großkonzern, aber dass man immer wieder halt sagt, so hey, wenn ihr einen Termin aufsetzt, schreibt doch wenigstens mal rein, um was es geht. Also nicht einfach irgendwie Status-Update oder Review, ja von was Review und über was sprechen wir eigentlich und was soll der Outcome sein, ja? Also da fängt es ja schon mal an, das sind eigentlich Basics. Und man braucht vielleicht auch kein Wahnsinnsprotokoll danach, aber wenn 15 Leute jetzt im Extremfall auseinandergehen und keiner weiß, was die Next Steps sind, vielleicht war die Stunde dann im Zweifel wirklich so ein bisschen verschenkt. Und einen fand ich ganz, ganz spannend, konnte ich dann mit Kollegen auch mal im Konzern durchsetzen. Einfach die Standardeinstellung in Outlook von 60 Minuten auf 45 oder bei kurzen Terminen von 30 Minuten auf 20 Minuten runter zu regeln. Also das ist ja eine Kleinigkeit, aber also lässt sich ändern in Einstellungen von Outlook. Und wenn man das halt einmalig macht, werden die Termine automatisch kürzer. Dann hat auch jeder Zeit, mal zwischendurch aufs Klo zu gehen oder kurz einen Kaffee zu holen, insbesondere im Homeoffice, wenn man da 8 Stunden sitzt und immer 60-Minuten Termine hat, wird es ja auch schon schwierig. Also genau, das sind so Kleinigkeiten, die aber manchmal das Leben ein bisschen leichter gemacht haben.
Da teile ich gerne ein Best Practice von der Allianz, ist ja unser Produktpartner. Mhm. Die das, ich meine, in der Organisation komplett eingeführt haben, bei denen fangen die Termine immer 5 nach an. Ja. Und ja. Das hilft gerade in der hybriden Welt, genau was du sagst, auch nochmal einige Entschleunigungslücken zu haben. Ich versuche das mittlerweile auch.
Ja, ist, glaube ich, wichtig. Und vor allem 5 nach und nicht irgendwie um 10 vor den Termin enden lassen, weil die 10 vor, die hält keiner ein. Also dann überzieht, wird der Termin in der Regel ja trotzdem überzogen und dann ist die Zeit trotzdem wieder weg. Ja, spannend. Nochmal zum Thema Organisation. Also agile Zusammenarbeit bei euch, soweit verstanden, wie ihr das strukturiert habt. Ich würde es gern einmal noch an einem Praxisbeispiel durchspielen. Wir hatten ja gesagt, dass wir das anhand eurer Full Funnel Kampagne für die für die Generation Z einmal durchspielen wollen. Vielleicht, ich weiß nicht, Nasrin, Verena, wer starten möchte. Also wie habt ihr diese, also erstmal, worum geht's? Vielleicht könnt ihr es mal kurz beschreiben für diejenigen, die die Kampagne noch nicht gesehen haben. Wenn es eine Audioaufnahme gibt, übrigens könnte ich die auch gerne nachträglich noch reinschneiden. Bisschen schwierig im Podcast eine Kampagne zu zeigen, den man nur hört und nicht sieht, aber vielleicht kriegen wir es per Audio hin. Also erste Frage, um was geht's? Und dann, was ist Full Funnel? Und dann lass uns noch ein bisschen über die Struktur des Projektteams sprechen. Genau.
Ja, ich starte mal. Wir haben, also die Comdirect ist die Marke im Bankenmarkt für Menschen, die ihre Bankgeschäfte gerne selbstständig machen wollen. Also die bewusst für sich entscheiden, ich nehme alles in die Hand, ich brauche keine Beratung, ich brauche aber eine Plattform, auf der ich die Dinge einfach, selbsterklärend erledigen kann. Und die Comdirect positioniert sich so als digitale Hauptbank und Leistungsbroker im Markt. Und das gepaart mit unserer Markenpositionierung, dass wir Menschen befähigen wollen, diese Selbstständigkeit auch gehen zu können, das haben wir in eine Markenkampagne gepackt, die wir jetzt aber nicht im Upper Funnel ausgespielt haben, sondern gesagt haben, wir wollen sowohl im Branding Effekte sehen als auch im Performance Bereich. So, und wie läuft das ab? Also das ist sozusagen der strategische Rahmen. Und dann ist unsere Projektmanagerin, die sich um die Kampagne der Comdirect kümmert, sozusagen losgegangen, hat die Kreation zusammen mit der Agentur entwickelt und dann Verenas Team ins Boot geholt.
Genau. Und dann geht es bei uns natürlich weiter mit dem Thema, wie erreichen wir die Zielgruppe am besten? Wir haben hier eben bei der Brand Comdirect einen Fokus auf Gen Z, wie du auch schon gesagt hast, Daniel. Und da ist es natürlich dann durch verschiedene Studien, durch natürlich auch die Kunden, die wir und Kundinnen, die wir ja aktuell auch schon haben, also deren Verhalten, also quasi First-Party-Data und Ähnliches, was dann bei der Mediastrategie mit reinfließt wo wir dann eben am Ende des Tages vorstellen bzw. empfehlen, über welche Kanäle über welche Platzierungen bis hin zu welchem Keyword wir am besten eben die Zielgruppen erreichen und die KPIs in den jeweiligen Funnel-Steps erreichen. Mhm. Genau.
Welche Funnel-Steps gibt es denn in eurem Full-Funnel?
Genau, also in der Kampagne, wie Nasrin schon gesagt hat, war es wirklich Full-Funnel, also angefangen von dem klassischen Brand-Awareness-Teil, ne, mit 3D-Out-of-Home-Animationen, die wir draußen dann auch ausgespielt haben, wo du dann natürlich gehst auf Reichweite in der Zielgruppe, auf Kontakte, auf VTR. Wir waren auch sehr, sehr viel mit Videos unterwegs. Der Spot war ja auch sehr emotional und damit wollten wir natürlich auch ein bisschen triggern. Daran hatten wir dann eben auch Produktspots angesetzt, die dann so ein bisschen weiter nach unten in den Consideration Funnel gehen, sage ich mal, vom Storytelling her. Und da hast du dann natürlich auch diverse Maßnahmen, sei es vom Bannering, vom Klassischen bis hin zu Social Media natürlich, immer abgestimmt auf die Plattformen. Also wir hatten natürlich für die Zielgruppe auch TikTok, ein Snapchat und so weiter vertestet, wo man dann eher auf Traffic-Zuführung geht. Und dabei ist uns halt immer auch ganz wichtig, dass wir da auf Qualität achten, also im Sinne von, dass dann KPIs nochmal und Metriken mit reinfließen, so zum Thema Verweildauer auf der Landingpage.
Okay, also ein Qualified Visit oder Qualified Traffic.
Genau, genau. Weil günstig Traffic einkaufen, klar, kann jeder. Das geht schnell, genau, aber dann hat man halt die entsprechenden Bounce Rates. Und genau, und das ziehen wir dann natürlich alles noch angefangen von den Kontakten, die wir natürlich mitmessen können, digital vom Brand Awareness Teil bis in den Consideration Teil, also in den Mitfall dann ganz runter ins Performance-Marketing, wo wir zum einen natürlich die Kommunikation nochmal mit aufgreifen, aber natürlich auch die Signale, die sich rund um den Funnel ergeben haben und gehen da dann natürlich mit den Klassikern rein. Ne? Also sei es jetzt eben das Thema Suchmaschinen-Marketing oder auch nochmal Google Performance Max, also eher die sehr Conversion-getriebenen Formate.
Genau. Wie differenziert ihr dann die Kreation, also die Kundenansprache kommunikativ in den verschiedenen Funnel-Steps? Sofern ihr sie differenziert, also ich hätte schon sozusagen eine halbe Antwort vorweggenommen, weiß gar nicht, ob es ist.
Tatsächlich, genau, tun wir. Also wir haben natürlich diesen klassischen Brand-Spot, beziehungsweise dann eben auch die Avatare jetzt zum Beispiel in diesen Out-of-Home-3D-Animationen und Co., die natürlich sehr global mal über die Brand erzählen und warum sollte man zur Comdirect kommen. Und dann ziehen wir eben diese Story weiter runter in den Consideration Funnel und da geht halt um die geht's am Ende des Tages um die Produkte, also das Depot, das Girokonto, wo wir natürlich dann so ein bisschen für den Abverkauf vorbereiten und dann im Performance-Marketing ist es dann natürlich die USPs, ne? Auch natürlich ein Startguthaben, was damit reinzählt, also wirklich Incentivierungen und Gründe, warum man jetzt auch tatsächlich abschließen sollte.
Und vermutlich auch in der Verlinkung dann differenziert, oder? Also habt ihr zum Beispiel Brand-Kampagnen-Landing-Pages versus jetzt rein Abverkauf, Produkt-Detail-Seiten?
Genau, korrekt. Okay. Die Abverkaufsseiten sind sowieso immer da, sage ich jetzt mal. Und dann eben zu der Kampagne wurden dann auch die jeweiligen Seiten erstellt zu den zur grundsätzlichen Markenausrichtung und Markenpositionierung und da natürlich auch nochmal dann gesorgt mit internen Verlinkungen, dass man dann nicht nur, sage ich jetzt mal, im Offsite-Bereich durch den Funnel durchgehen kann, wenn man eben die jeweiligen Kontakte ausgespielt bekommt, sondern dann eben auch auf der Website den kompletten Funnel durchgehen kann. Ja.
Wenn wir jetzt mal einen reinen digitalen Kanal nehmen, also Paid Social beispielsweise, dann gibt es ja dort die Möglichkeit, auch Zielgruppen zu übergeben. Wie habt ihr das in der Kampagnenstruktur reflektiert, wenn du da mal ganz kurz drauf eingehen kannst? Also es gibt auch unterschiedliche Goals, auf die man dann aussteuert, also Awareness Goal in Meta zum Beispiel versus klassisch Conversion-Optimierung. Also kannst du das kurz beschreiben, wie ihr dann sozusagen strukturell den Funnel gebaut habt?
Genau, also wenn wir jetzt mal bei Paid Social sind, Meta hast du ja schon angesprochen, dann bleiben wir doch gleich mal dabei. Wenn du bei Brand Awareness reingehst, ne, die ersten Signale beziehungsweise die ersten Metriken, die ja für uns da eine Rolle spielen, sind mal das Thema View-Through-Rates, ne, weil wir da ja sehr viel auch mit Video arbeiten, eben um zu emotionalisieren und halt auch im Feed ein bisschen aufzufallen oder in den Stories aufzufallen. Und das sind ja Signale, die dann quasi weiter mit runtergezogen werden in den Consideration-Part. Das heißt, wir nehmen ja nicht nur neue Profile dazu, die dann mit dem Fokus auf der Traffic-Aussteuerung optimiert werden, sondern gehen dann natürlich dann auch nochmal ins Retargeting von den Video-Viewern, um bei dem Beispiel zu bleiben, und greifen eben diese Signale auf und lassen die dann auch nochmal in den Mid-Funnel mit reinfließen. Und da geht es dann, wie gesagt, eben um den qualitativen Traffic. Und dann geht es natürlich auch nochmal weiter mit Werbemittel-Retargeting oder auch Website-Besucher-Retargeting runter in den Performance-Funnel. Das wäre jetzt mal so die Struktur. Und beim Performance Funnel ist auch ganz klar dann die Endmetrik, natürlich die Conversion, also in dem Fall der Lead, also die Antragstellung zum Beispiel von einem Girokonto.
Ja. Ja. Habt ihr euch dann da spezielle Dashboards auch gebaut oder von den Analytics-Kollegen, Kolleginnen bauen lassen, die das genau. ein Stück weit abbilden?
Genau, korrekt, genau so, okay. dass man eben ganz genau sieht, sag ich mal, welches strategisches Line-Item am Ende des Tages dann auch tatsächlich funktioniert und wo man vielleicht noch mal ein bisschen Geld nachlegen kann oder vielleicht doch noch mal in granulareres Retargeting reingehen kann. Ja. Mhm.
Letzte Frage dazu, jetzt um wieder die Klammer auch zu bilden zu unserem Eingangsthema, also rein organisatorisch, waren da ja mit Sicherheit sehr viele Menschen beteiligt an der Kampagne. Wie habt ihr das organisiert? Also wer war hier sozusagen im Lead und wie viele Leute waren dann, weiß ich nicht, täglich, wöchentlich, wie auch immer geartet zusammengesessen?
Also die Projektleitung lag bei der Kampagnenmanagerin, die sowohl, sie musste ja auch in Richtung Produktbereiche, ne, sozusagen welches Offering können wir in die Kampagne geben, das sozusagen alle zusammengeführt hat. Und ich würde mal sagen, also Verena, das weißt du wahrscheinlich besser, aber da waren schon so 4-5 Leute im Kernteam damit beschäftigt, die Kampagne zu organisieren. Und ich habe das eingangs so gesagt, nee, dann haben wir Kreation entwickelt, dann haben wir mit Media gesprochen. Nee, ist ja natürlich nicht so, sondern wir haben das natürlich eng gesynkt und die Entwicklung der Kreation auf die Mediaplanung abgestimmt. Wir sind natürlich auch mit Mobile First in der Zielgruppe. In den Kreationen war so das Paradigma rausgegangen, haben mit einem ganz jungen Team produziert, die da ein extrem gutes Auge für hatten. Also schon ein enges Zusammenspiel über einen längeren Zeitraum. Mhm. War dir das konkret genug, Daniel?
Ja, absolut. Und ich habe gelesen, dass ihr da verschiedene oder mehrere Flights ja auch geplant habt und meines Wissens der erste erst durchgelaufen.
Genau, wir sind tatsächlich schon mit dem zweiten live.
Ah, okay.
Der erste ist sehr erfolgreich durchgelaufen und dann hatten wir eine Pause von ein paar Wochen und sind jetzt mit dem zweiten Flight live seit insgesamt 4 Wochen tatsächlich und sind da auch schon sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen.
Super, vielen, vielen Dank. Sind sehr spannende Einblicke, die ihr gegeben habt, wie ihr Teams strukturiert, jetzt auch nochmal ganz konkret anhand des Full Funnels. Ich habe immer mal 2 abschließende Fragen, die ich meinen Gästen stelle. Ich würde sie jetzt aufteilen und eine Frage an dich, Verena, stellen und eine an dich, Nasrin, im Hinblick auch auf die Zeit. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Und zwar, erste Frage ist, also wir sind jetzt in der Digitalbranche, oder ich sage mal, Thema ist Marketing. Wir können es auch enger fassen als digitales Marketing. Das dürft ihr euch selbst aussuchen, wie ihr möchtet. Und wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, mal 10 Jahre zurück in die Vergangenheit zu gehen, dann gibt es ja, oder vielleicht auch 15 Jahre, gibt es ja wahnsinnig viele Unternehmen, die mittlerweile sehr, sehr erfolgreich sind. Gibt es da eins, wo ihr sagen würdet, so Mensch, wenn ich damals die Idee gehabt hätte, mal vorausgesetzt, man hätte ein bisschen Entrepreneurblut auch in sich, dann hätte ich das doch mal selber gründen können.
Also ich muss mich ja jetzt mal kurz outen. Was ich mir tatsächlich immer sehr oft denke, jetzt gerade mal bezogen auf Digital Marketing, was du auch gesagt hast. Na, ich würde es mal ein bisschen eingrenzen, weil es fallen mir 1000 Dinge ein. Aber eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, ist, ich glaube, vor 15 Jahren, roundabout, hat nicht wirklich jeder verstanden, was Affiliate Marketing ist.
Ja.
Und das war genau die Zeit, wo die Vergleicher ja aufgebaut wurden, was natürlich ein super smarter Move war und womit auch sehr viele kleinere Seiten, kleinere Websites damals, ne, wo noch nicht die großen Domains irgendwie besetzt waren und so weiter. Ich muss jetzt, glaube ich, keine Namen nennen. Ich glaube, man weiß, worüber ich spreche. Da hatte man noch wirklich die Möglichkeit, als kleiner Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, aber natürlich auch in der Ausbaustufe zu einem riesengroßen Vergleicher mit diversen Investments damit auch Geld zu machen. Und ist natürlich noch immer so, der Vergleichermarkt, ich glaube, das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, Daniel.
Absolut, ja. Hatte ich auch tatsächlich noch nie.
Aber das ist immer wieder was, weil ich tatsächlich damals auch vor roundabout 15 Jahren ins Digital Marketing eingestiegen bin, wo ich mir denke, das hättest du mal früher im Detail beleuchten sollen. Da wäre schon einiges möglich gewesen. Und das ist sowas, was mich beschäftigt.
Also ich schwanke so zwischen einem Konkurrenten zu unserem Business, deswegen sage ich den jetzt nicht.
Okay. Ja, ein Neo-Broker vielleicht?
Nee, kein Neo-Broker.
Also kein Neo-Broker, okay.
Nein, kein. Ich bin großer Uber-Fan. Also wenn ich es überlege, welches Digital-Business nutze ich denn eigentlich viel und es ist so easy, einfach voll auf ein Kundenbedürfnis, das wäre jetzt meine Antwort.
Ja. Und zweite Frage, also wenn jetzt morgen Abend spontan zu einem Abendessen, zu einem großen Dinner eingeladen werden würdet und da wären ganz, ganz viele Persönlichkeiten aus der Marketing- oder sagen wir sogar mal Tech-Welt, wen würdet ihr denn gerne mal oder neben wem würdet ihr denn gerne mal sitzen? Neben welcher großen Persönlichkeit, darf natürlich auch international sein.
Ich würde gerne mal neben dem Marketingchef der Telekom sitzen, weil es mittlerweile eine der wertvollsten deutschen Marken weltweit. Die haben auch eine Megatransformation vom POS-Geschäft in die digitalen Kanäle geschafft. Mit dem würde ich mich gerne mal austauschen. Oder Red Bull.
Ja.
Okay. Spannend. Verena, hast du jemanden, wo du sagst, Mensch, da würde ich mich gerne mal einen Abend lang unterhalten?
Und wenn das einer von den beiden jetzt hört, ihr könnt mich gerne anrufen.
Also ich sag mal so, den zukünftigen Marketingchef kenne ich möglicherweise und könnte sogar Kontakt herstellen.
Prima, danke.
Ich würde jetzt tatsächlich in Deutschland bleiben. Und vielleicht sogar auch ein bisschen Werbung machen, aber auch sehr verdient an dieser Stelle. In Amerika und Co. gibt es natürlich genug Persönlichkeiten, die man gerne mal treffen wollen würde. Aber tatsächlich würde ich mich gerne mal einen Abend mit dem Philipp Westermeier unterhalten, um einfach mal ein bisschen einen Deep Dive zu machen. Ich finde, er hat sehr interessante Meinungen und Ansichten zu diversen Themen und das wird, glaube ich, richtig Bock machen.
Ja, super, vielen Dank euch beiden. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde sagen, Experiment geglückt. Die Runde zu dritt hat auch wunderbar funktioniert und ich finde, ihr habt auch perfekt harmoniert. Von daher würde ich mich vielleicht auch mal wieder wagen, in Zukunft einen Podcast mit zwei Gästen statt nur einem Gast aufzunehmen. Aber ein ganz, ganz großes Dankeschön für euer Kommen, für die spannenden Einblicke, die ihr geliefert habt und wir sind jetzt raus. Danke, Nasrin. Danke, Verena.
Danke, Daniel.
Dankeschön.